Der blaue Reiter. Schon mal gehört? Wenn es um Kunst geht, vor allem um Expressionismus, kommt man an dem Begriff eigentlich nicht vorbei. Aber was und vor allem wer steckt hinter dem blauen Reiter? Willkommen im Bavarikon Podcast. Ich bin Lisa Buschmann. Zwei Künstler, viel Talent und viele Ideen und der Wunsch, die Kunstszene so richtig aufzumischen. Das ist die Geschichte von Wassily Kandinsky und Franz Marc, die mit dem blauen Reiter die Kunstvorstellungen ihrer Zeit revolutioniert haben.
Bavarikon History.
Der blaue Reiter, das waren zwei. Franz Marc und ich. Mein Freund ist tot und allein möchte ich es nicht unternehmen. Das ist die Reaktion von Wassily Kandinsky auf Fragen, ob es zu einer Wiederaufnahme des blauen Reiters kommt. Aber ohne Franz Marc ist das für Wassily undenkbar. Seinen Freund und Wegbegleiter hat Kandinsky im Ersten Weltkrieg verloren. Franz Marc hatte sich bei Kriegsbeginn freiwillig gemeldet. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern seiner Zeit ist Marc davon überzeugt, dass der Krieg notwendig ist. Am 4. März 1916 fällt er in der Nähe von Verdun. Franz Marc ist da erst 36 Jahre alt. Doch zusammen mit seinem Freund Wassily Kandinsky hat er sich mit seiner Kunst da schon unsterblich gemacht. Zur Welt kommt Franz Marc am 8. Februar 1880 in München. Nach der Schule leistet er seinen Wehrdienst ab. Dabei lernt er reiten und entdeckt seine Liebe zu Pferden. 1901 beginnt er sein Studium an der Münchner Kunstakademie. Er bekommt Unterricht in Anatomie und lernt Maltechniken der Münchner Malerschule des 19. Jahrhunderts. Im Studium lernt er einen reichen Kommilitonen, Friedrich Lauer, kennen, mit dem er 1903 eine Frankreichreise macht. Die Reise wird Marc nachhaltig prägen. Die Landschaften der Normandie und der Bretagne sind beeindruckend. Aber Paris zieht Franz Marc so richtig in seinen Bann. Er besucht die Museen, den Louvre und zeichnet ab und nach, wo er nur kann. Er entdeckt japanische Holzschnitte und ist fasziniert von deren Technik. Ebenso begeistert ist er von den Bleiglasfenstern der Notre Dame. Als Franz Marc zurück in München ist, kann er mit dem Studium an der Kunstakademie nichts mehr anfangen. 1904 eröffnet er sein eigenes Atelier und geht neue Wege. Wassily Kandinsky ist da seinem späteren Freund ein paar Schritte voraus. Er ist bis dahin schon weit gereist und hat viel gesehen. Italien, Frankreich, Niederlande, Nordafrika, Deutschland. Kandinsky ist weit herumgekommen. Geboren wird er am 16. Dezember 1866 in Moskau. Seine Eltern trennen sich wenige Jahre nach seiner Geburt. Schon als Kind pendelt er zwischen Odessa und Moskau. Prägen wird Kandinsky eine Expedition in das Uralgebirge im Jahr 1889. Da kommt er mit der mythischen Kunst eines Urvolkes in Berührung, die ihn schwer beeindruckt. Nach seinem Jurastudium heiratet er seine Cousine. Doch Jurist will er nicht sein. Statt eine Jurakarriere zu verfolgen, zieht er nach München, um dort Maler zu werden. 1900 studiert er an der gleichen Kunstakademie wie Franz Marc. In München lernt er Gabriele Münter kennen und verliebt sich in sie. Sie ist Künstlerin wie er selbst. Auch wenn er in Russland noch verheiratet ist, macht er ihr einen Antrag, aber heiraten werden die beiden nie. Ihr Malstil ist zu dem Zeitpunkt immer noch vom Impressionismus geprägt. Der zeichnet sich durch flüchtige Momentaufnahmen aus. Licht und Schatten spielen eine große Rolle, genauso wie die Wahl der Farben. Konturen verschwimmen. Beliebte Motive sind Landschaften oder Alltagsszenen. Dann kommt es 1908 in Murnau am Staffelsee zu einer schicksalhaften Begegnung mit dem Malerpaar Marianne von Werefkin und Alexei Jawlensky. Deren Stil ist anders, mutiger und führt dazu, dass Kandinsky und Münter sich zu Expressionisten entwickeln. Im Gegensatz zum Impressionismus steht der Expressionismus für große Gefühle, ist abstrakt, hat kaum realistische Motive. Die Künstler wollen sich durch ihre Gemälde ausdrücken. Starke Farben, Kontraste und Formen stehen im Vordergrund. Die Betrachter sollen im Gemälde die Emotionen des Künstlers wiederfinden. Werefkin, Jawlensky und einige andere Maler haben dann die Idee, die neue Künstlervereinigung München zu gründen. Kandinsky wird nicht in die Planung mit einbezogen und ist beleidigt. Trotzdem wird er später der Vorsitzende der Künstlervereinigung und als gelernter Jurist arbeitet er auch an den Vereinsklauseln mit. Er fügt die sogenannte 4-Quadratmeter-Klausel ein, die später bei dem großen Skandal eine entscheidende Rolle spielen wird. Die Klausel besagt, dass jeder Künstler das Recht hat, eigene Werke ohne Vorabprüfung auszustellen. Die Bilder dürfen aber nicht größer sein als 4 Quadratmeter. Die Gruppe veranstaltet erste Ausstellungen, in denen auch Gastmaler ausstellen, wie zum Beispiel Pablo Picasso. Eine Jury bestehend aus Mitgliedern der Gruppe bewertet vorher, welches Bild es in die Ausstellung schafft. Die abstrakten Gemälde kommen beim Münchner Publikum nicht gut an. Das ist damals sehr konservativ und eher verstört von den Bildern. Die Kritiken gehen von unheilbar geisteskrank bis zu konzentrierter Unsinn. Einer ist aber von den Ausstellungen schwer begeistert, und zwar Franz Marc. Wassily Kandinsky und Franz Marc lernen sich in der Wohnung von Marianne von Werefkin kennen. Es ist der Beginn einer wunderbaren Bromance. Beide Künstler sind verbunden in ihren künstlerischen Vorstellungen und unterscheiden sich damit von anderen Mitgliedern der neuen Künstlervereinigung. Ab da hat Kandinsky einen Verbündeten. Er trägt es den anderen Mitgliedern der neuen Künstlervereinigung München immer noch nach, dass sie ihn bei der Gründung ausgeschlossen haben. Also macht er ihnen als Vorsitzender das Leben schwer. Er drangsaliert die anderen Mitglieder bei der Vorbereitung von Ausstellungen. Schon an Kleinigkeiten wie Beschriftungen oder Farben hat er etwas auszusetzen. Die anderen Künstler der Gruppe dagegen kritisieren Kandinsky für seine Bilder. Die werden immer abstrakter und wilder. Die Gruppe wünscht sich aber Gemälde, die man aus ihrer Sicht auch verstehen kann. Der Graben zwischen beiden Lagern wird immer tiefer. Wassily Kandinsky, Franz Marc und Gabriele Münter arbeiten im Hintergrund schon an einem eigenen Projekt. Sie wollen einen Kunstalmanach herausbringen mit dem Titel »Der blaue Reiter«. Vieles, was die anderen der Gruppe ablehnen, soll darin auftauchen. Die Künstlervereinigung plant inzwischen eine Ausstellung für Dezember 1911. Jetzt geht Kandinsky so richtig auf Konfrontationskurs. Der blaue Reiter wird Aufmerksamkeit brauchen, deswegen provoziert Kandinsky seinen Rausschmiss. Dafür nutzt er die von ihm definierte 4-Quadratmeter-Klausel. Er reicht mit Absicht ein 5-Quadratmeter großes Bild ein mit dem Titel »Das jüngste Gericht«. Ob der Titel ironisch gemeint ist oder nicht, weiß keiner, aber als Kandinsky das Bild einreicht, ist die Provokation perfekt. Es kommt zum öffentlichkeitswirksamen Eklat. Es kommt zum Streit und Kandinsky, Franz Marc und noch ein paar andere verlassen die neue Künstlervereinigung München. Später wird Kandinsky verraten: Meine Tätigkeit bei der NKVM endete mit einem hübschen Krach, der zur Gründung des Blauen Reiters führte. Die NKVM wurde 1908 gegründet. Ende 1911 trat ich aus. Sofort darauf veranstaltete ich mit Hilfe von Franz Marc eine Ausstellung der Redaktion des Blauen Reiters bei Tannhauser. Unsere Säle lagen dicht an den Räumen der Ausstellung der NKVM. Es war eine Sensation. Da ich rechtzeitig den Krach voraussah, hatte ich ein reiches Ausstellungsmaterial für den Blauen Reiter vorbereitet. So fanden die beiden Ausstellungen gleichzeitig statt. Auf den Tischen der Tannhauser Galerie lagen die ersten Exemplare des Geistigen in der Kunst. Die Rache war süß. Kandinsky bekommt seine Rache dafür, dass er bei der Gründung nicht berücksichtigt worden ist und dafür, dass sein Stil kritisiert wurde von Leuten, die neuen Einflüssen gegenüber nicht offen waren. Zwei Ausstellungen gibt es in München in den Jahren 1911 und 1912 vom Blauen Reiter. Die avantgardistischen Künstler haben sich einen Namen gemacht. Und der Expressionismus bekommt eine neue Plattform in München. Danach geht der Blaue Reiter auf Tour in weiteren deutschen Städten. Gleichzeitig entsteht in Murnau und Umgebung, wo Kandinsky mit Gabriele Münter und Franz Marc mit seiner Frau Marie wohnen, das Begleitbuch zur Ausstellung. Der Kunstalmanach zum Blauen Reiter. Davon wird es mehrere Auflagen geben, die in andere Sprachen übersetzt werden. Die Reaktionen von Zeitgenossen sind gemischt. Die einen sind begeistert, andere halten die Künstler für wahnsinnig. Zwischen Kandinsky und Franz Marc kommt es zu Spannungen. Kandinsky ist sehr dominant und diese Art gefällt Franz Marc nicht. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum der Blaue Reiter ein Ende findet. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Während Wassily Kandinsky und Gabriele Münter sich in die Schweiz absetzen, zieht Franz Marc in den Krieg. München verliert mit dem Ende des Blauen Reiters seine Rolle als Stadt für moderne Kunst. Während der NS-Herrschaft werden die Werke der Gruppe sogar als entartete Kunst eingestuft. Wiederentdeckt werden sie erst nach der Diktatur. Heute gilt der Blaue Reiter als eine der wichtigsten Stationen auf dem Weg zur klassischen Moderne. Das erlebt auch Wassily Kandinsky nicht mehr. Er stirbt 1944 in Frankreich an den Folgen eines Schlaganfalls.
Auch wenn Franz Marc und Wassily Kandinsky die Zugpferde des Blauen Reiters waren, hat Gabriele Münter als Gründungsmitglied auch eine große Rolle gespielt. 1957 überlässt sie einen Großteil ihrer Sammlung der Stadt München. Das legt den Grundstein für die heute größte Sammlung des Blauen Reiters im Lehnbachhaus. Da gibt's immer wieder Ausstellungen über die Gruppe und ihre Künstler. Bei uns in Bavarikon findet ihr auch noch viel Material zum Blauen Reiter und Bilder der Künstler. Im Historischen Lexikon Bayerns gibt's noch einen Artikel über entartete Kunst und welche Folgen das hatte. Schaut gern mal vorbei, die Links sind alle in den Shownotes. Das war's für dieses Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.